Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionaljournal Zürich-Schaffhausen. Keine härtere Gangart bei jungen Straftätern. Der Zürcher Kantonsrat hat eine verschärfte Untersuchungshaft abgelehnt. Hauchdünn. Zusammen auf Spurensuche. Die Stadt- und Kantonspolizei Zürich haben ihre kriminaltechnischen Dienste zusammengelegt. Viele Baustellen, aber kaum eine neue Grossbaustelle. Die Stadt Zürich reisst auch dieses Jahr einen Haufen Strassen auf. Und ein gutes Jahr für die Schaffhauser Kantonalbank. Warum es 2009 einen Gewinn gebracht hat und was die Bank von der ganzen Schwarzgeldgeschichte mit Deutschland gespürt. Das Wetter morgen recht schön und 18 Grad mild mit ein bisschen Hochnebel am Morgen. Am Mikrofon ist Vera de Rogisch. Im Kanton Zürich soll es keine schärfere Untersuchungshaft für jugendliche Straftäter geben. Der Kantonsrat hat einen Vorstoss von der CVP abgelehnt, allerdings hauchdünn, mit nur einer Stimmunterschied. Auch der Regierungsrat will von dem Vorstoss nichts wissen. Margrit Meier.
CVP-Kantonsrätin Silvia Steiner, selber Staatsanwältin, hat deutliche Worte gewählt.
Ich kenne praktisch keine Eltern von Jugendlichen mehr, die mir nicht ein Ereignis erzählen können, bei welchem ihre Sprösslinge Opfer von Gewaltstraftaten wurden und am nächsten Tag dem angezeigten Täter wieder begegneten oder sogar mit ihm die Schulbank drücken mussten. Ich höre immer wieder von Fällen massiver Druckausübung auf mögliche Zeugen nach derartigen Übergriffen.
Unhaltbare Zustände für Silvia Steiner. Darum brauche ich schärfere Bedingungen in der Untersuchungshaft. Erst wenn die Untersuchungen abgeschlossen sind, erst wenn keine Verdunkelungsgefahr mehr besteht, erst dann dürfen jugendliche Täter aus der Untersuchungshaft entlassen werden. Die SVP hat die Forderung ohne viele Worte unterstützt. Aber auch der EVP-Kantonsrat Walter Schoch hat das konsequent Durchgreifen von der Behörde verlangt.
Oft mokieren sich solche Straftäter noch über die Ohnmacht der staatlichen Organe. Hier braucht es nicht eine restriktive Handhabung, sondern eben die konsequente und nachhaltige Untersuchungsführung.
Nicht ganz so scharf geredet hat die FDP. Sie haben Sympathie für den Vorstoss der CVP. Aber der Vorstoss hat einen Haken. Ein Verlangen von der Regierung, dass sie die Jugendanwaltschaften anweisen, um die Untersuchungshaft zu verschärfen. Aber solche Anweisungen sieht das Gesetz gar nicht vor. Die linke Ratsseite hat den Vorstoss unnötig gefunden, hat ihn aber auch kritisiert. Der SP-Kantonsrat Martin Neff hat das Ziel nicht verstanden.
Wollen Sie die Haftgründe ausweiten in eine Art Präventivhaft? Oder geht es hier um Ausführungsgefahr, die Sie unterstellen? Dann frage ich Sie, wollen Sie Haft anordnen im Sinne einer Abschreckung und Vergeltung durch die Untersuchungshaft? Das kann es ja wohl nicht sein.
Wenn jugendliche Täter nach der Untersuchungshaft andere bedrohen, dann müssen die Jugendanwaltschaft eben Schutzmassnahmen anordnen. Das sei der richtige Weg. Auch der Justizdirektor Markus Knotter hat den verdeckten Vorwurf gegen die Jugendanwaltschaften zurückgewiesen.
Ich bin überzeugt, dass die Jugendanwaltschaften, die Jugendstaatsanwaltschaft als Aufsichtsbehörde das Recht korrekt anwenden. Ich habe deshalb keinerlei Veranlassung, in diesem Bereich Weisungen zu erteilen. Die gesetzlichen Regelungen sind klar. Sie müssen in jedem Einzelfall angewendet werden und die Jugendanwaltschaften tun das korrekt.
Entscheiden hat sich der Rat nicht können. Es hat einen Stichentscheid gebraucht von der grünen Ratspräsidentin Esther Hildebrand. Eine schärfere Untersuchungshaft für jugendliche Straftäter ist hauchdünn mit 81 zu 82 Stimmen abgelehnt worden.
Letzte Woche ist im Flughafengefängnis Kloten ein Ausschaffungshäftling gestorben. Warum? Das ist auch nach der Obduktion noch unklar. Der Mann sollte nach Nigeria ausgeschafft werden und hat sich mit allen Mitteln dagegen gewehrt, schon vor der Ausschaffung. Darum wird jetzt bei den Ermittlungen auch die ganze Vorgeschichte angeschaut. Muriel Jaisi.
Es ist noch alles offen, verlautet heute die Staatsanwaltschaft Winterthur-Unterland. Man wisse noch nicht, wieso der Mann gestorben sei, erklärt der Mediensprecher Rainer Angst.
Aufgrund der Obduktion kann man nicht sicher sagen, ob der Verstorbene krank war oder nicht. Man kann auch nicht sicher sagen, wie sich der Hungerstreik ausgewirkt hat. Auch kann man aufgrund der Obduktion nicht sicher sagen, ob eine Fremdeinwirkung zum Tod geführt hat oder nicht.
Um genauer herauszufinden, brauche ich noch weitere Laboruntersuchungen. Außerdem werde ich auch noch mehr Leute einvernommen.
Es geht nicht nur darum, was konkret bei dieser Ausschaffung passiert ist, sondern natürlich auch die Vorgeschichte. Der Verstorbene hat sicher einige Tage nichts mehr gegessen gehabt. Ob er schon länger Nahrungsaufnahme verweigert gehabt hat, das klärt die Staatsanwaltschaft ab.
Bis man mehr weiss, dauert es noch mehrere Wochen. Das Thema Hungerstreik beschäftigt die Justiz im Moment aber nur wegen etwas anderem. Laut der Menschenrechtsorganisation Augen auf sehen nämlich seit dem Tod von dem Ausschaffungshäftling mehrere Insassen im Flughafengefängnis im Hungerstreik. Die Rebecca De Silva, Sprecherin vom Amt für Justizvollzug, relativiert diese Aussage. Von einem flächendeckenden Hungerstreik können wir auf jeden Fall nicht reden. Es sei die Einzelnen, die das Essen wieder zurückgeben. Aber ob die wirklich im Hungerstreik sind, sei nicht klar.
Es ist in der Ausschaffungshaft, in der Ausschaffungsabteilung so, dass mehrere Personen sich eine Zelle teilen. Es wäre also theoretisch möglich, dass die Insassen gleich Nahrung zu sich nehmen. Einfach nicht dann, wenn wir es sehen.
Rebecca De Silva redet davon, dass die Häftlinge vielleicht Nahrung teilen. Im Flughafengefängnis wird das in den nächsten Tagen noch genauer beobachtet.
Der Zürcher Kantonsrat will den Schweizer Kammerchor retten, der einzige professionelle Konzertchor in der Schweiz. Das Parlament hat ein dringliches Postulat von den Mitteparteien gut geheissen. Das verlangt, dass der Kanton Zürich dem Chor Geld aus dem Lotteriefonds gibt. Der Kammerchor ist auf den kantonalen Beitrag angewiesen, weil die Stadt Zürich ab dem nächsten Jahr den Geldhahn zutritt. Der Gemeinderat hat die jährlichen Subventionen von 200'000 Franken gestrichen. Die Zürcher Stadtpolizei hat sich im Zusammenhang mit verdeckten Ermittlungen im Drogenmilieu nicht an die gängigen Regeln gehalten. Zu dem Schluss ist nach dem Zürcher Obergericht jetzt auch das Bundesgericht gekommen. Es hat den Freispruch für zwei Dealer bestätigt. Im einen von diesen beiden Fällen hat ein Stadtpolizist telefonisch Kontakt mit einem Drogenhändler aufgenommen und sich als Käufer ausgegeben. Erst bei der Übergabe hat der Dealer gemerkt, dass er einem Polizist auf den Leim gekrochen ist. Um so zu ermitteln, sagt das Bundesgericht, hätte die Stadtpolizei eine Bewilligung vom Richter gebraucht. Die sei aber nicht umgegangen, darum seien auch die Beweise wertlos und man hätte die Dealer müssen freisprechen. Zwei Touristen sind Schaffhausen Opfer von einem Trickdieb geworden. Der unbekannte Mann hat das ältere Ehepaar abgelenkt und aus dem Auto von den beiden eine Handtasche mit 7'000 Euro drin gestohlen. Der Täter hat dem Ehepaar angegeben, ihr Auto hätte einen Schaden. Wo das Bärli den vermeintlichen Schaden gesucht hat, hat der Täter die Taschen aus dem Auto genommen und ist davon. Die Schaffhauser Polizei sucht Zeugen. Die Kantons- und Stadtpolizei Zürich setzen auf eine gemeinsame kriminaltechnische Abteilung. Seit Anfang März sind ihre beiden Organisationen zusammengelegt. Der neue Name? Forensisches Institut Zürich. Nicole Morti.
Der wissenschaftliche Dienst der Stadtpolizei Zürich und die kriminaltechnische Abteilung der Kantonspolizei. Das sind zwei Abteilungen von absoluten Spezialisten, die in der Schweiz und im Ausland zu den Besten gehören, jede auf ihrem Gebiet. Die Stadtpolizei ist zum Beispiel besonders gut drin, Schusswaffen oder Sprengstoff zu analysieren. Die Kantonspolizei sichert erste Spuren am Tatort und hat Spezialisten, die Handschriften und Urkunden unter die Lupe nehmen. Für die Polizeistadträtin Esther Maurer ist klar, die Zusammenlegung von diesen beiden Abteilungen hat nur Vorteile.
Zwei sehr renommierte Dienste zusammenzuführen, wo beide wirklich einen guten Ruf haben, wissenschaftlich etwas bieten können, die zwei zusammenzuführen, dann ist klar, dann entsteht etwas noch Besseres daraus und diese Chance muss man nutzen.
Und auch für den obersten Chef der Kantonspolizei, für den Regierungsrat Hans Hohlenstein, ist das neue forensische Institut eine gute Sache.
Ja, denken Sie daran, dass der Rundum-Tourbetrieb an 365 Tagen eine grosse Herausforderung ist, immer wieder den aufrechtzuerhalten, dass man immer genügend Leute hat, dass man die richtigen Fachleute gerade vor Ort schicken kann. Das gibt sicher eine Erleichterung. Ich denke auch das Know-how, dass man da halt mit einer gewissen Grösse doch eine Stärke auch hat, wo man dann auch weiterhin international mitheben kann.
Von beiden Seiten, von Stadt und Kanton Zürich, hat man heute betont, die beiden Abteilungen ergänzen sich bestens. Es hat bis jetzt kaum Doppelspurigkeiten gegeben. Entlassungen gibt es darum nicht. Alle Leute werden weiterhin gebraucht und machen mehr oder weniger die gleiche Arbeit wie bis jetzt schon. Wichtig ist einfach, dass man die beiden unterschiedlichen Kulturen unter einen Hut bringe. Und nochmal etwas, ist Esther Maurer ganz wichtig gewesen. Sie, die immer für eine eigenständige Stadtpolizei gekämpft hat, betont,
Es ist ganz sicher nicht ein erster Schritt zu einer Einheitspolizei. Für uns war es immer die Überzeugung, dass die Städte ihre Sicherheit mit autonomen Polizeikorps wahren können. Wir haben aber ganz kontinuierlich darauf hergeschafft, dass man die Sachen zusammenlegt, die eine Synergie ergeben, dort, wo ein Nutzen da ist. Und das ist da ganz bestimmt der Fall.
Neu kann das Forensische Institut Zürich jetzt fast alle Dienstleistungen im Bereich der Kriminaltechnik anbieten. Von der Spurensicherung am Tatort über die Auswertung dieser Spuren bis hin zum Erklären der Ergebnisse vor Gericht.
In der Stadt Zürich wird weiter fleissig gebaut. Es gibt dieses Jahr allerdings etwa 60 Strassenbaustellen weniger als letztes Jahr, nämlich nur knapp 130. Und es gibt vor allem kaum neue Baustellen auf Hauptverkehrsachsen. Der Oliver Futter hat mit der Zürcher Tiefbauvorsteherin Ruth Genner geredet.
Für dieses Jahr, Ruth Genner, haben sie bewusst keine neue Grossbaustelle geplant auf einer Verkehrshauptachse. Warum nicht?
Wir haben in Zürich West 3 Grossbaustellen, die ja zusammen koordiniert auch werden, wo wir jetzt auch abschliessen wollen, bevor wir eine richtig grosse andere Baustelle eröffnen. Ich muss aber in dem Sinne ein bisschen relativieren, wenn man schaut, wir bauen an der Forchstrasse oder an der Birmensdorfer Strasse das Jahr. Das sind auch relativ wichtige Achsen in die Stadt hinein, wo ich jetzt für die, die dort betroffen sind, dann muss sagen, ja, ihr habt dort also auch nicht eine kleine Baustelle. Also von dem her, die, die es lokal beurteilen, werden das ein bisschen in einem anderen Licht sehen als jetzt der Stadtingenieur.
Wahrscheinlich die wichtigste Ausnahme, gerade auch unter dem Blickwinkel, ist die Rämistrasse zwischen Kunsthaus und der ETH, wo sie müssen eine neue Grossbaustelle anfangen. Warum ist das dort nötig?
Wir sind gezwungen, dort ein Tram-Dreieck rauszunehmen, weil das einfach abgefahren ist. Wenn sie das nicht abpacken, dann gleisen ihnen dort ein Tram. Und es ist vielleicht auch gerade schön, an diesem Beispiel zu sehen, wie komplex die Bauerei in der Stadt Zürich ist. Wenn wir nämlich dort das Tramgleis rausnehmen, dann müssen wir unten Rücksicht nehmen auf eine grosse Wasserleitung, die möglicherweise, wenn man die Arbeiten macht, könnte Schaden nehmen. Und da können wir nicht riskieren, dass dann nachher alles unter Wasser steht. Da sieht man auch ein bisschen, wie wir müssen in der Baukoordination denken. Also wir müssen alle die verschiedenen Werkleitungen mit der Strassenoberfläche oben in der Planung koordinieren und bei der Umsetzung natürlich auch aufeinander fein abgestimmt Rücksicht nehmen.
Was heute mehrfach betont worden ist an dieser Information, ist, dass die Stadt nicht bewusst versucht, mit Baustellen den Verkehr zu blockieren, dass die Stadt Zürich probiert, möglichst schnell zu bauen. Sind Sie unter Rechtfertigungsdruck?
Nein, ich glaube, wir machen neue Ansätze. Also, wenn wir sehen, was wir uns letztes Jahr bereits im Seefeld zuerst mal gemacht haben, dass man während Wochen ein Tram einstellt, ist das für die Stadtbevölkerung auch ein Novum. Oder auch, dass man im Zweischichtbetrieb dort arbeitet, das werden wir ja dann auch möglicherweise an der Rämistrasse machen, ist das auch ein Novum. Und ich glaube, darum, wenn wir auch da zeigen, dass wir im Sinn von allen versuchen, Baustellen zu verkürzen, gut zu koordinieren, dass die Beeinträchtigung auf dem engen Stadtraum einfach möglichst klein ist.
Aber die Meinung hält sich ja hartnäckig, dass sie so bauen, dass sie den Autofahrer das Leben vermiesen. Also, sie scheinen da doch einen gewissen Rechtfertigungsdruck zu spüren.
Nein, ich kann das überhaupt nicht so sagen, weil ich glaube, die Hauptleidtragenden sind von Baustellen, sind immer die Anwohnenden und die, die dort gerade auch am Arbeiten sind.
Zürcher Tiefbauvorsteherin Ruth Genner im Interview mit dem Oliver Futter. Die Schaffhauser Kantonalbank hat das Geschäftsjahr 2009 trotz der Finanzkrise gut abgeschlossen. Sie hat einen Gewinn von knapp 38 Millionen Franken gemacht, 2 Millionen mehr als im 2008. Trotzdem hat die Kantonalbank nicht überall zulegen. Christa Edlin.
Die Schaffhauser Kantonalbank hat zwar auch letztes Jahr neue Kunden gewinnen können und die Bilanzsumme ist gestiegen auf 4,6 Milliarden Franken. Trotzdem hat die Schaffhauser Staatsbank gespürt, dass viele Kunden wegen der Finanzkrise ihr Geld nur vorsichtig angelegt und auch sehr vorsichtig Aktien oder Obligationen gepostet haben. Die Bank hat darum im Aktienhandel und im Kommissions- und im Dienstleistungsgeschäft weniger verdient als im 2008. Aber auch das Zinsengeschäft ist nicht so gelaufen wie in den Jahren vorher. Vor allem darum, weil die Kantonalbank hohe Kosten gehabt hat, um die Festhypotheken, die sie verkauft hat, absichern. Die Bank hätte da teure Finanzinstrumente müssen zutun. Sie sei dafür aber auch wenig Risiken eingegangen, hat der Bankdirektor Martin Vogel gesagt. Drittens hätten auch die Rückstellungen für die Kantonalpensionskasse das Ergebnis belastet. Und darum sei der Bruttogewinn im 2009 3 Millionen Franken tiefer ausgefallen als im Jahr vorher. Trotzdem hat die Kantonalbank beim Jahresgewinn, also beim Reingewinn, können zulegen, nämlich um 2 Millionen Franken. Und das wegen außerordentlicher Erträge. Die Bank hat nämlich Rückstellungen im IT-Bereich, die sie nicht mehr braucht, können auflösen. Alles in allem ist die Schaffhauser Kantonalbank kerngesund. Sie hat ihr Eigenkapital aufstocken und auch der Kanton Schaffhausen kann von seiner Staatsbank profitieren. Er kommt heuer über 23 Millionen Franken über. 1 Million mehr als im letzten Jahr.
Christa Edlin. Die Schaffhauser Kantonalbank hat also letztes Jahr einen Haufen Kunden gewinnen können, alles neue Kunden aus der Schweiz. Wie sieht es denn mit den Kunden aus Deutschland aus? Und wie geht die Schaffhauser Kantonalbank als Bank im Grenzkanton mit der ganzen Schwarzgeldgeschichte um? Das hat Christa Edlin vom Bankdirektor Martin Vogel wissen.
Deutschland geht immer hartnäckiger auf Steuerflüchtlinge in der Schweiz los. Martin Vogel, inwiefern spürt das die Schaffhauser Kantonalbank, eben, dass Deutschland hartnäckiger auf die Steuerflüchtlinge losgeht? Sind Ihre Kunden aus Deutschland nervös?
Dass sie die Verunsicherung bei den Kunden spüren, ist ja in so einem Umfeld nichts anderes als absolut normal. Da wird auch weiterhin so weitergehen. Deutschland setzt jetzt darauf, dass möglichst sich viel selber anzeigen dort. Und das ist eigentlich in diesem Umfeld logisch, dass Kunden mehr Gespräche brauchen, mehr Diskussionen haben mit ihnen. Das ist normal.
Haben Sie schon Kunden aus Deutschland verloren?
Ich glaube, da muss man immer schauen, dass man das nicht nur in den Kontext setzt. Die jüngere Generation braucht eher Geld. Was die alte Generation mal auf die Seite tun hat dort, das ist ein Effekt, warum das es weggeht, solche Situationen. Und das andere ist selbstverständlich so, wenn Sie eine Selbstanzeige machen, kostet das einen gewissen Betrag, dass das zu Abnahmen bei den Mitteln führt, ist eigentlich auch klar.
Also, Sie haben auf ein paar deutsche Kunden verloren. Wie viele sind denn das etwa in der letzten Zeit?
Wir haben fast keine, wir haben sehr wenig deutsche Kunden verloren bis jetzt.
Und das Kapital, das die paar mitgenommen haben, sind das grössere Summen gewesen, kleinere?
Das faltet sich in einem absolut normalen Rahmen und ist eigentlich unter unseren Erwartungen.
Sie haben von Selbstanzeigen geredet. Sind die Kunden, die gegangen sind, haben die sich in Deutschland selber angezeigt?
Ja, das ist etwas, wo natürlich jetzt mehr zum Tragen kommt. Sie wissen ja, dass der deutsche Staat das Angebot macht, wenn sie sich selber anzeigen. Denn erstens sind sie nicht gestraft, wären sie nicht gestraft dann. Sie werden allerdings die Steuern müssen anzahlen. Und das natürlich im Rahmen von diesen jahrelang durch anhaltenden Verunsicherung jetzt immer mehr sich zu dem Schritt entscheidet. Das kann ich nachvollziehen. Man ist nachher befreit. Das ist meistens eine emotionale Frage bei den Kunden. Und wir bieten in solchen Situationen Begleitung an. Eine emotionale, wo wir auch extern angestellt haben, auch, wo die Kunden unterstützt bei so einem Prozess.
Wie gehen Sie denn mit den deutschen Kunden um, die bei Ihnen geblieben sind? Das ist offenbar die grosse Mehrheit. Die, die Sie wissen oder vermuten, dass die unversteuertes Kapital, also Schwarzgeld bei Ihnen haben. Was rät die Kantonalbank diesen Leuten?
Also erstens mal weiss unsere Bank nicht, was ist versteuert und was ist nicht versteuert im Ganzen. Und wir legen für die Kunden ganz normal an und wir bieten übrigens seit längerer Zeit ganz nach deutschem Recht auch Erträgnisbesteuerungen an. Und ich würde schon sagen, dass wir auch viele deutsche Kunden haben, die wegen unserem Service und wegen unseren Anlagequalitäten bei uns sind. Und da gehe ich nicht davon aus, dass wir nur, also wir haben von allen Seiten Kunden. Das andere ist ein Thema gewesen, das natürlich aus dem Zweiten Weltkrieg raus auch primär kommt. Oder? Und dass da noch einige Sachen hat, die wahrscheinlich nicht versteuert sind, das wird so sein.
Eben, es ist uns beiden klar, dass es doch recht viel unversteuertes Geld auch von deutschen Kunden muss haben dabei.
Uns ist einfach wichtig, dazu kann ich Ihnen die Antwort nicht geben, wie viel das ist, weil wir es wirklich nicht wissen. Wichtig ist eins, wir sind Bank und da bin ich auch stolz drauf, dass wir nie angefangen haben, Steuerkonstrukte zu bauen, dass wir Umgehungssachen handboten haben. Und das, würde man sagen, das ist etwas vom Wichtigsten, das haben wir nicht und das werden wir auch nicht machen.
Was für Richtlinien haben Sie bei neuen Kunden aus Deutschland, die Ihnen Geld bringen wollen? Was verlangen Sie von denen?
Also wir tun schon länger von den Kunden unterschreiben lassen, dass sie mir im Fall von Anfragen während der Auskunft müssen können geben. Und das führt, das ist eigentlich ein normales Prozedere. Das machen wir mit unseren Kunden. Wir wollen einfach Transparenz und Ehrlichkeit, wie das abgeht. Und wenn sie angefragt werden und Rechtshilfe kommt, dann werden sie die leisten.
Ist das eigentlich so, dass die Kunden das Geld in einen Aktenkoffer bringen und wie läuft das ab?
Ja, so ist es schon nicht ganz. Das ist etwas, was wahrscheinlich für Film und Medien primär ist, einmal dort das Ganze. Nein, die Zeiten sind, ich glaube, die sind seit Ewigkeiten schon ganz lang vorbei. Also die mit dem Köffer das Geld über Grenzen bringen, da habe ich jetzt in letzter Zeit keine mehr erlebt.
Nehmen Sie überhaupt noch Gelder an, wo Sie nicht wissen, ob die versteuert sind?
Ja, erstens, wie gesagt, wir können ja gar nicht prüfen, ob das versteuert ist oder nicht. Ich weiss nicht, wie man das sich vorstellen würde, dass eine Bank das könnte prüfen. Selbstverständlich nehmen wir Gelder an von Kunden, und zwar von überall her. Aber wir halten uns an die Geldwäschereiverordnung, unsere Sorgfaltspflichten. Wir fragen dort, woher das Geld kommt. Und wenn es nicht klar ist, dann haben wir das früher noch nicht genommen und haben das auch heute nicht.
Wie sehen Sie denn die Zukunft von der Schaffhauser Kantonalbank jetzt, wo Sie wenn möglicherweise doch weniger Kapital aus Deutschland verwalten können? Wie wollen Sie das kompensieren, wenn das Geschäft bei den Deutschen ein bisschen schrumpft?
Also das ist eigentlich das Glückliche ist das, dass wir nicht primär von dem abhängig sind, wirklich nicht. Und bei uns das einen begrenzten Einfluss hat. Und auf der anderen Seite sind wir zuversichtlich, dass wir in der Schweiz mit den Anlagekunden, mit dem Ausbau, mit noch mehr das bekannt machen, dass wir in der Schweiz primär werden ausbauen. Aber wir wollen nach wie vor auch für ausländische Kunden eine gute Anlagebank sein.
Der Direktor von der Schaffhauser Kantonalbank, Martin Vogel. Die Frage gestellt hat Christa Edlin. Der Frühling gibt am Morgen den Ton an. Das sind die Wetteraussichten mit dem Thomas Kleiber von SF Meteo.
Morgen gibt es einen schönen, sonnigen Frühlingstag. Am Vormittag hat es allerdings zuerst hier und dort ein paar Nebel- oder Hochnebelfelder, aber die verschwinden gleich mal. Am frühen Morgen selber ist es noch kalt, die Temperaturen liegen dann zwischen 0 und 4 Grad, aber die Sonne heizt kräftig auf und bis am Nachmittag gibt es an den meisten Orten um die 18 Grad und auf dem Hörnli oben gibt es am Nachmittag noch 13 Grad. Das sonnige Wetter bleibt auch bis am Mittwoch. Die Temperaturen kommen dann am Nachmittag wieder auf 16 bis 20 Grad.
Und zum Schluss der Sendung nochmal die wichtigsten Meldungen in Kurzfassung. Im Kanton Zürich soll es keine schärfere Untersuchungshaft für jugendliche Straftäter geben. Der Kantonsrat hat einen Vorstoss von der CVP abgelehnt, allerdings hauchdünn mit nur einer Stimme Unterschied. Der Tod eines Ausschaffungshäftlings im Flughafengefängnis ist noch nie aufgeklärt. Die Obduktion hat laut der Staatsanwaltschaft noch keine eindeutigen Ergebnisse gebracht. Der Mann aus Nigeria ist am letzten Mittwoch gestorben, nachdem er sich gegen seine Ausschaffung gewehrt hat. Die Stadt und die Kantonspolizei Zürich haben ihre kriminaltechnischen Abteilungen zusammengelegt. Seit Anfang März ist das Forensische Institut Zürich in Betrieb. Mit dieser Zusammenlegung können wir das bestehende Wissen noch besser nutzen, haben die Vertreter von Stadt und Kanton gesagt. Die Stadt Zürich bleibt auch dieses Jahr eine Stadt mit vielen Strassenbaustellen. Es sind aber etwa ein Drittel weniger als letztes Jahr. Außerdem gibt es kaum neue Grossprojekte auf Hauptverkehrsachsen. Eine Ausnahme ist die Rämistrasse, die aus Sicherheitsgründen ab dem Herbst saniert werden muss. Die Schaffhauser Kantonalbank hat im letzten Jahr einen höheren Gewinn gemacht. Er ist im Vergleich zum Vorjahr um 5% auf 38 Millionen Franken gestiegen. Der Kantonalbank sind auch letztes Jahr viele Kundengelder zugeflossen. Weniger gut ist unter anderem das Geschäft mit Kommissionen und Dienstleistungen gelaufen. So viel vom Regionaljournal Zürich-Schaffhausen für heute. Verantwortlich für die Sendung war der Roger Steinmann. Am Mikrofon die Vera Derogisch.
Z Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.